ARD.
Eine Studie zieht ein positives Fazit der Vier-Tage-Woche. Für wen sie funktioniert und für wen nicht.
Trinkgeldvorschläge beim Bezahlen mit der Karte. Viele setzt das immer unter Druck.
Und wie geht's eigentlich den Flüssen und Bächen in Deutschland? Bilanz einer Mitmachaktion.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen heute an diesem Montag, 21. Oktober haben wir schon, und für euch sind heute Uli Spinnrad und Moritz Zacho da aus Mönchengladbach und Hannover.
Guten Morgen. Wir starten mit dem Thema und mit einer Frage zur Arbeit, nämlich wie sieht eigentlich die Arbeit der Zukunft aus? Diese Frage wird ja immer wieder diskutiert, vor allem auch in den letzten Jahren. Eigentlich müssten wir rein volkswirtschaftlich ja alle ein bisschen mehr arbeiten, damit unsere Wirtschaft am Leben bleibt, weil immer mehr Leute in den nächsten Jahren in Rente gehen. Auf der anderen Seite möchten gleichzeitig aber auch viele Leute weniger arbeiten, also zumindest zeitlich. Deshalb ist seit Februar die Vier-Tage-Woche in Deutschland getestet worden im Rahmen einer Studie.
Lange haben wir gewartet, jetzt liegen die Ergebnisse vor und die zeigen, das Arbeitsmodell, das hat Potenzial für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Zum einen sind die Angestellten dann entweder genauso produktiv oder sie schaffen sogar noch mehr. Und zum anderen ist das Modell gesünder und attraktiver für Fachkräfte. Aber das müssen wir auch sagen, das gehört zur Wahrheit. Vier-Tage-Woche, das ist jetzt auch kein Modell, das für alle Berufsgruppen taugt.
Nee, in dieser Studie wurden auch unterschiedliche Arten, also Modelle der Vier-Tage-Woche untersucht. Zum Beispiel die klassische Variante, also gleiche Arbeit mit gleichem Lohn in weniger Zeit. Das bedeutet, bei einer vollen Arbeitswoche mit einem 8-Stunden-Tag sinkt die Arbeitszeit auf 32 Stunden an 4 Arbeitstagen.
Das geht zum Beispiel, indem man überflüssige Meetings reduziert. Kennen wir, glaube ich, alle.
Ja.
Die Unternehmen müssen dann also was in ihren Abläufen ändern. Aber gleichzeitig müssen natürlich auch die Arbeitnehmer liefern. Das sagt Bernd Dreier von der Firma Finnholz. Die hat nämlich bei der Studie mitgemacht.
Natürlich müssen wir dann auch darauf achten, dass die Leute wissen, dass die auch dann in den 4 Tagen auch ihre Arbeit leisten müssen. Und das nicht nur ein Geschenk ist.
Ja, diese Studie zur 4-Tage-Woche wurde von der Uni Münster gemacht. Ganz konkret haben die geguckt, wie die Arbeitsorganisation funktioniert, also insbesondere auch in Monaten mit vielen Feiertagen, wie die Kunden dann darauf reagieren und auch wie sich das Stressniveau der Mitarbeitenden entwickelt. Es wurden zum Beispiel dafür auch Schlafdaten der Mitarbeiter erhoben.
Das haben sie gemacht mit Fitness-Trackern, die während der Dauer des Pilotprojekts physiologische Daten wie die Herzfrequenz, das Aktivitätsniveau und natürlich auch die Schlafqualität aufgezeichnet hat. Das hat geholfen zu verstehen, wie sich die 4-Tage-Woche auf das körperliche Wohlbefinden der Mitarbeitenden auswirkt. Und in Haarproben wurde auch geguckt, wie viel Stress die Menschen haben.
So richtig erfolgreich umgesetzt wurde die 4-Tage-Woche bei knapp 40% der Unternehmen. Die wollen auch die 4-Tage-Woche dauerhaft behalten. Etwa jede dritte Firma will zumindest mal die Testphase verlängern. Aber es ist auch so, 20% wollen sofort wieder zur 5-Tage-Woche zurück.
Leon Schott ist ein Zimmerer bei der Firma Finnholz. Der hat täglich 1 Stunde mehr gearbeitet und freitags hatte er dann dafür frei.
Die 9 Stunden, die sind halt ja doch schon sehr anspruchsvoll auf Dauer, aber wenn man da halt den Freitag frei hat, geht das total fit.
Also für ihn hat es gepasst, für andere eher nicht. Zum Beispiel Arbeitnehmer mit Kindern fanden die längere Arbeitszeit pro Tag stressig. Ja klar, versteht man auch, weil die Schließzeiten der Kitas natürlich überhaupt nicht daran angepasst sind. Aber insgesamt war es schon so, dass die Unternehmen trotzdem mehr Bewerber auf offene Stellen hatten als vor der 4-Tage-Woche.
Tatsächlich haben die Ergebnisse der Mitarbeiterdaten gezeigt, in der 4-Tage-Woche hatten sie weniger Stress. Und zwar nicht nur am freien Freitag, sondern vor allem auch am Sonntag. Das kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht, weil man dann eben schon weiß, dass die Woche einfach nicht so elendig lang wird. 4 Tage sind ja schon absehbar. Und mehr bewegt haben sich die Angestellten dann auch in der Zeit.
Ja, aber klar ist auch, die 4-Tage-Woche ist auch nicht in jeder Branche machbar. Haben wir eben schon mal gesagt, vor allem da nicht, wo Menschen mit anderen Menschen zu tun haben. Also wir haben die Kitas ja eben auch schon erwähnt. Wenn die einen Tag in der Woche einfach zumachen, dann gibt es natürlich Chaos. Das Gleiche gilt dafür, wenn das Lehrerinnen oder Physiotherapeuten machen. Es gibt so viele Berufe, wo das eigentlich kaum möglich ist. Oder es bräuchte dann eben ersatzweise viel, viel mehr Personal, um das auszugleichen. Aber das haben wir in den meisten Bereichen ja jetzt schon nicht.
Und dann gibt es natürlich noch was in der Debatte mit der 4-Tage-Woche auch sehr oft übersehen wird. Sehr viele Menschen, die arbeiten ja jetzt schon nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit, sind so 40% etwa. Und die haben dann aber natürlich auch nicht volles Geld, wenn sie in Teilzeit arbeiten. Das ist dann eben der große Unterschied zur 4-Tage-Woche.
Also diese Diskussion wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch begleiten, also wie wir in Zukunft arbeiten, um beides hinzukriegen, weniger arbeiten und dadurch mehr Wohlbefinden, aber gleichzeitig eben auch die Wirtschaft am Leben halten. Ja, und da wird auch wahrscheinlich noch viel Politik mitgewacht werden mit der Frage, wer wie viel arbeitet.
Unsere Kurznachrichten.
In Berlin haben die Sicherheitsbehörden offenbar einen Anschlag gegen die israelische Botschaft verhindert. Ein Libyer mit Kontakt zur Terrororganisation IS sitzt in Untersuchungshaft. Er soll einen Anschlag mit Schusswaffen geplant haben. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat nach der Festnahme vor einer sehr ernsten islamistischen Terrorgefahr gewarnt.
Auf Kuba haben die Menschen immer noch keinen Strom. Am Freitag war das marode Stromnetz zusammengebrochen. Seitdem ist quasi die ganze Insel dunkel. Davon sind 10 Millionen Einwohner betroffen. Mehrere Versuche, die Versorgung wiederherzustellen, sind gescheitert. Und jetzt hat auch noch ein Hurricane Kuba erreicht. Vor 2 Jahren hatte so ein Sturm auch schon mal das Stromnetz zusammenbrechen lassen.
In der früheren Sowjetrepublik Moldau wollen die meisten Menschen nicht in die EU. Bei einem Referendum im Rahmen der Präsidentschaftswahl hat sich eine Mehrheit dagegen ausgesprochen. Gleichzeitig hat die proeuropäische Amtsinhaberin aber auch die meisten Stimmen bekommen. Das kleine Land Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Bei der Wahl geht es vor allem um die Frage, ob sich das Land in Zukunft dem Westen oder Russland zuwendet. Ja, wir sprechen jetzt über das Thema Trinkgeld geben im Restaurant und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war neulich in New York und habe da gelernt, dass die Angestellten in Restaurants, Imbissen, aber auch wenn ich mir einen To-Go-Kaffee geholt habe, ihr Gehalt hauptsächlich über das Trinkgeld verdienen, weil die Löhne da eben oft so niedrig sind. Und wenn ihr jetzt denkt, so 10% Trinkgeld sind in Deutschland ganz schön viel, dann wundert ihr euch bestimmt über die USA. Denn da sind so ab 15% angemessen, meist sogar ab 20%.
Wow, das ist echt viel. Also ich bin weiß Gott nicht gut in Mathe, aber wenn du, keine Ahnung, Beispiel, du nimmst 50 Euro hast du auf der Rechnung, dann bist du ja mal ganz schnell 10 Euro Trinkgeld und mehr los.
Genau.
Die du dann zahlen müsstest. Das ist echt eine Menge. Muss man haben und muss man wollen.
Genau. Eben. Und dazu kommt halt noch, Essen gehen ist in den USA genauso teuer wie in Deutschland, wenn nicht sogar teurer. Das haut also richtig rein. Und was mir da auch noch aufgefallen ist, da gibt es beim Zahlen mit der Karte häufig ein Tablet und ich kann als Kunde dann auswählen, wie viel Prozent ich als Trinkgeld geben will.
Ja, das gibt es in Deutschland aber tatsächlich auch immer häufiger, dass also das Kartenlesegerät vorschlägt, wie viel Trinkgeld ich geben kann. Das ist gut für Leute wie mich, die zum Beispiel nie Bargeld haben. Die Option, kein Trinkgeld zu geben, ist da aber eher klein oder sogar so ein bisschen versteckt. Da kann man sich also als Kunde, als Restaurantgast auch so ein bisschen manipuliert fühlen, so wie diese Restaurantgäste hier.
Ich habe gerne die Wahlmöglichkeit, also dass ich selber entscheiden kann, wie viel ich geben möchte. Aber da man an sich ja kaum noch Geld, Bargeld dabei hat, muss man sich ja dem irgendwie unterwerfen.
Also man fühlt sich schon unter Druck gesetzt, einfach aus dem Grund, man sieht die Prozentzahl, man sieht, man könnte was geben und man fühlt sich halt dazu irgendwie verpflichtet, was zu geben.
Wirtschaftswissenschaftler haben festgestellt, dass kaum Trinkgeld gegeben wird, wenn wir mit Karte bezahlen. Und das gilt eben nicht nur fürs Restaurant, sondern auch für andere Branchen. Und da können diese beiden Taxifahrer ein Lied von singen aus Köln.
Meistens die Leute, die zahlen Karte, die wollen kein Trinkgeld zahlen. Die zahlen zack, nur das Preis, fertig.
Ich würde auch sagen, dass die, das analoge Bezahlen hat mehr Trinkgeld gebracht, ganz klar. Dieser Moment, wo früher über Trinkgeld nachgedacht wurde, der ist jetzt damit verbraucht, die Karte zu suchen oder das draufzuhalten. Und dann ist die Brücke schon da, ist die Tür eigentlich zu.
Tür schon zu. Das ist ja schon irgendwie bedauerlich. Ne? Mhm. Zum Beispiel für Servicekräfte, die oft auch auf ein Trinkgeld angewiesen sind, um ein vernünftiges Einkommen zu haben. Das gibt es eben nicht nur in den USA, sondern eben auch bei uns in Deutschland. Denn gerade viele Aushilfen bekommen eben nur den Mindestlohn. Der liegt ja gerade bei 12,41 Euro in der Stunde. Und da ist so ein steuerfreies Trinkgeld natürlich schon schön. Vor allem, weil viele Gastronomen eben auch keine Zuschläge fürs Arbeiten spätabends oder am Wochenende zahlen.
Ja, aber für uns Kunden ist natürlich auch immer so ein komisches Gefühl dabei, also wenn ich jetzt mit der Karte zahle und Trinkgeld gebe und nicht wie früher in Bar, kommt das Trinkgeld dann überhaupt bei der Kellnerin oder bei dem Kellner an? Die für die Gastronomie zuständige Gewerkschaft NGG kennt nämlich auch solche Fälle, bei denen sich dann am Ende nur der Chef des Ladens freut über das Trinkgeld. Und sie rät dazu, das ist glaube ich ein ganz guter Tipp, einfach mal das Personal zu fragen, welche Art von Trinkgeld für sie am besten ist, also Bar oder Karte.
Kleines Ratespiel für euch. Was ist das? Bade, Ziete, Teel, Schörmelgraben. Na? Das sind alles kleine Bäche in Deutschland. Und davon haben wir wirklich viele. Alle deutschen Flüsse und Bäche zusammengerechnet, da kommen wir auf eine Länge von fast 500.000 Kilometer. Für Tiere und Pflanzen ist das Wasser Lebensraum, die Auen drumherum speichern CO2 und es ist eben auch eine Quelle für Trinkwasser. Mit anderen Worten, die Flüsse und Bäche sind super wichtig.
Ja, wäre also auch wichtig, wenn es den Flüssen und Bächen gut geht. Von den ganz großen wie Rhein, Donau oder Elbe haben wir auch ganz gute Daten, die werden regelmäßig untersucht, aber von den kleineren eben nicht, da wussten wir bisher noch nicht so viel und das ändert sich gerade. Die ARD hat im Mai eine Mitmachaktion für Hobbyforscher gestartet, bei der wir auch immer noch alle mitmachen können, wenn wir wollen. Da haben sich bisher etwa knapp 3000 Menschen gemeldet, mitgemacht und die Bäche vor der Haustür untersucht. Heute gibt die ARD die Ergebnisse bekannt. Spoiler von uns, es sieht nicht ganz so gut aus, aber es gibt auch noch Hoffnung. Die Gutachten sehen wir auf einer interaktiven Karte und heute Abend dann auch im Fernsehen in der Doku Unsere Flüsse, wie retten wir Deutschlands Lebensadern.
Falls ihr jetzt nicht bis heute Abend warten wollt, findet ihr die Doku natürlich auch in der ARD Mediathek. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Und es ist ja gerade gesagt, wer will, kann immer noch mitmachen. Ne? Wie das geht, das erzählen wir euch gleich. Vorher wollen wir aber darüber sprechen, was Thorsten aus Sendenhorst bei dir in Nordrhein-Westfalen beobachtet hat.
Ja, der hat das so zusammengefasst. Der Bach hat zunächst ein halbwegs natürliches Ufer. Hier ist das Wasser noch klar. Der erste Teil des Bachs führt aktuell kaum noch Wasser. In den letzten Jahren ist der Bach im Sommer regelmäßig ausgetrocknet. In so einem Fall kommt das Wasser des Bachs dann ausschließlich über Einleitungen aus dem Industriegebiet.
Ja, mit so einer Beschreibung wie der von Thorsten können das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, schweres Wort, ja, für jeden Bach die Lebensraumqualität dann auf einer Skala einstufen von 1 bis 5. Und außerdem wurden bei der Aktion ganz Deutschland Wasserproben aus 31 Bächen entnommen und dann mit Hilfe eines neuen DNA-Tests analysiert.
Und da wollte man gucken, welche Tierarten denn eigentlich in dem Bach leben, welche fehlen und wieso insgesamt der ökologische Zustand ist. Florian Lese ist Hydrogeologe an der Uni Duisburg-Essen und er hat die DNA von Flüssen und Bächen für die ARD-Doku analysiert.
Die Ergebnisse zeigen, es steht nicht besonders gut um die von uns untersuchten Bäche. Der Großteil der Bäche weisen Defizite auf, teilweise sehr starke Defizite hinsichtlich der ökologischen Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften. Das bedeutet, es gibt großen Handlungsbedarf. Viele Dinge müssen umgesetzt werden, damit es den Gewässern wieder besser geht. Aber es ist eben auch Hoffnung dabei.
Ja, wir schauen uns ein paar Noten von den Flüssen nochmal genauer an. Das ist das gleiche Prinzip wie in der Schule. 1 sehr gut, 6 ist ungenügend. Und das ist schon mal gut. Eine 6 hatte kein Bach, aber eine 5 schon. Also mangelhaft und das gab es leider öfter.
Ja, zum Beispiel für die 15 Kilometer lange Bade im Kreis Rothenburg-Wümme bei mir hier in Niedersachsen. Oder auch für die Ziethe in Sachsen-Anhalt.
Ja, eine 5 hat auch die Thel im Saarland bekommen und auch der Schörmelgraben. Das sind lustige Namen für Bäche. In Sendenhorst ist der.
Stimmt.
Das ist in der Nähe von Münster. Also da gibt es durchaus noch Luft nach oben.
Ja, betroffen von der Qualität sind dann natürlich auch immer so Tiere, Wirbeltiere, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Und dazu hören wir nochmal den Hydrogeologen Florian Lese von der Uni Duisburg-Essen.
Wir finden extrem viele Arten in den 31 untersuchten Gewässern. Über 1300 Arten haben wir gefunden. Im Detail sieht es erstmal so aus, dass das Arten sind, die, ja, man könnte sagen, Allerweltsarten, also nicht besonders anspruchsvolle Arten, sondern Arten, die mit verschiedensten Umweltbedingungen gut zurechtkommen. Es gibt aber auch dann eben selbst in Gewässern, die nicht mehr so intakt scheinen, Arten, die man als tatsächlich Goldstücke betrachten könnte. Das macht Hoffnung. Das heißt, wenn wir die Gewässer wieder herstellen, können die sich in dem Lebensraum wieder verstärkt ausbreiten.
Ja, klingt doch eigentlich ganz gut. Wir wollten euch ja noch erzählen, wie ihr mitmachen könnt bei der ARD-Aktion Unsere Flüsse.
Ihr sucht euch dafür einfach einen Bach, der zwischen einem halben Meter und maximal 3 Metern breit ist. Dann geht ihr ungefähr 100 Schritte am Wasser entlang und beantwortet ein paar Fragen aus einem Fragebogen. Den findet ihr auf der Internetseite Unsere Flüsse. Und da sind dann auch Fotos und Zeichnungen drauf, damit ihr wisst, worauf ihr achten solltet. Zum Beispiel gebt ihr dann auch an, wie sich so ein Bach schlängelt. Und eure Beobachtung, die ladet ihr dann anschließend hoch. Viel Spaß dabei.
Gestern ist ein bisschen Geburtstag gefeiert worden. 100 Jahre Ampel. Also nicht die im Bundestag, sondern die sogenannte Lichtsignalanlage, wie das ja in korrektem Behördendeutsch heißt.
Also vor 100 Jahren, als es noch nicht so viele Autos gab, da wurde am Potsdamer Platz in Berlin ein kleines technisches Wunder aufgestellt, das unser tägliches Leben bis heute nachhaltig beeinflusst. Damals war das noch ein Verkehrsturm, wirklich wahr, in dem saß ein Polizist und hat einen Schalter gedrückt, damit Lampen angingen.
Ja, heute sind die ein bisschen kompakter, aber nerven trotzdem manchmal. Also wenn ihr auch wie ich an eurer Hassampel heute steht und flucht, weil die beschissen geschaltet ist und irgendwie nur 2 Autos rüberkommen, dann seid heute mal ein bisschen gnädig. Sie ist gerade erst 100 Jahre alt geworden.
Wir hören uns dann erstmal morgen wieder. Uli Spinnrad, Moritz Sacho, wir freuen uns. Macht's gut, bis morgen.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.